Wir hören auf Gottes Wort aus 2. Mose 20, die Verse 9 und 10. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten. Aber der 7. Tag ist ein Feiertag zu Ehren des Herrn deines Gottes. Da darfst du keinerlei Geschäft verrichten, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der bei dir in deinen Ortschaften weilt. Wir möchten beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns kennst als unser Schöpfer und dass du weißt, dass wir auch Pausen brauchen und dass du uns das in deinem Wort verordnet hast. Zeiten, um zur Ruhe zu kommen, Zeiten, um auf dich zu hören. Und das wollen wir auch heute Abend tun und bitten dich jetzt, dass du uns ein hörendes Herz und ein gesegnetes Wort schenkst. Amen.
Es gab ja 2 große Erweckungsbewegungen, es gab noch mehr, aber man nennt eins Great Awakening und das andere ist dann eben die kleine Erweckung in den USA. Und da ist ja wirklich auch viel, wirklich echter Glaube von Gott geschenkt worden in den USA. Das sei das Land der Extreme, auch heute noch. Und es ist interessant, wie sich diese Polarität in allen gesellschaftlichen und auch politischen und auch religiösen Dingen zeigt. Zum Beispiel eben auch, die haben immer noch 30-40% der Menschen dort gehen regelmäßig in den Gottesdienst oder lesen in der Bibel. Ja, ganz erstaunlich, ich sage nicht, dass damit alles gut ist, aber auf der anderen Seite kommt natürlich auch, wenn wir da an die Pornografie und andere Dinge denken, ist da natürlich auch weit verbreitet, ja. Also, aber es gab auch ungute Entwicklungen und zwar im Zuge dann auch einer Erweckungsbewegung kam dann eine ganz starke Heiligungsbewegung und dann auch durch die Miller-Leute eine ganz extreme Naherwartung. Und das hat man also, man hat gerechnet, habe die Daten jetzt nicht im Kopf, ich sage mal 1840 rum, 50, 60, dann wurde nochmal korrigiert auf, vom Frühjahr auf Herbst und so weiter, also der Herr kommt. Und da haben sich Hunderttausende darauf verlassen, auf diese Berechnung und haben auf den Herrn gewartet und er kam nicht. Ja, sonst würde bei uns hier heute irgendwas nicht stimmen, ja, wenn er schon gekommen wäre. Und wie gesagt, man hat dann nochmal korrigiert und so weiter und dann gab es verschiedene Strömungen, verschiedene Konsequenzen, die sozusagen aus dieser Endzeit-Euphorie, aus diesem falsch verstanden, wir berechnen die Wiederkunft des Herrn, wir wissen, wann er kommt und darauf leben wir hin. Da gab es also, sagen wir mal, die positivste Variante, das waren die, die gesagt haben, wir haben gefehlt. Wir haben versucht, die Wiederkunft zu berechnen, ob sie da jetzt unterschieden haben zwischen Entrückung und Kommen in Macht und Herrlichkeit, das sei mal dahingestellt. Aber das war nicht richtig und sie haben sich gebeugt und wieder, ich sag mal, auch in diesem Punkt einer klaren biblischen Linie zugewandt. Dann gab es noch andere Strömungen. Eine andere Strömung sind zum Beispiel die Wachturmleute. Wir haben dann aber auch eine ganz skurrile Entwicklung genommen. Und am Schluss ist ja Jesus 1918 verborgen gekommen, also brauchen wir uns jetzt auch nicht weiter beschäftigen. Und eine weitere Bewegung waren natürlich die Adventisten, Ellen G. White, die Prophetin, um nicht zu sagen die Falschprophetin. Und da wurde dann eben gesagt, ja, es liegt daran, dass wir den Sabbat nicht gehalten haben. Würden die Christen den Sabbat konsequent einhalten, dann würde der Herr kommen und das hat ihn eben neben anderen Dingen auch verhindert. Und das geht bis heute. Ich habe fast den Eindruck, dass die Frage auch unter ernsthaften Christen, müssen wir denn nicht den Sabbat halten statt den Sonntag? Und dann wird natürlich kirchengeschichtlich argumentiert, ja, Konstantin der Große, das wäre ja sowieso alles fragwürdig gewesen, der war ja bestimmt kein richtiger Christ, reine Machtpolitik und das erste Konzil, da hat die Politik hineingeredet und ja, und dann nachher Christentum als Staatsreligion und der Sonntag, das war alles nicht von Gott. Und insofern müssen wir vielleicht wieder zurück zum Sabbat, das wäre ja die biblische Ordnung. Andere haben einfach Mühe, die Bibel heilsgeschichtlich richtig zu lesen, aber sie lesen sie dann sehr selektiert. Sie lesen sie dann, also neulich fragte auf einer Konferenz eine Dame, ob man denn den Zehnten geben müsse, es wäre ja schließlich in der Bibel der Zehnte. Und der Referent hat sich bemüht, das zu beantworten, und ich habe als Moderator doch dann auch eingegriffen und habe gesagt, wissen Sie, Sie können nicht irgendeine beliebige Vorschrift aus der Tora, aus dem Gesetz herausgreifen und sagen, das gilt jetzt noch und den Rest entweder oder. Ja? Verstehen Sie den Gedankengang? Ein paar nicken nicht, aber denken Sie drüber nach. Ich kann mir nicht so einzelne Sachen rausgreifen. Mal davon abgesehen, dass das Gesetz uns gar nicht in dem Sinn gegeben ist, dass ein Ehevertrag, ein zweiseitiger Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, wir sind nicht die Empfänger und die Bündnispartner des Gesetzes. Insofern ist das sowieso schon schräg, das Gesetz für die Nationengläubigen, man muss sich weder beschneiden lassen noch sonst irgendwie was. Aber das ist ja gar nicht mein Thema. Aber mein Thema ist ja Qualitätszeit mit dem Ewigen. Und das möchte ich eben sehr stark am Sabbatgebot und am Sabbat deutlich machen. Denn es steckt ein tiefer Heilsgedanke Gottes in dieser Anordnung, in diesem Liebesgebot. Und das ist es wert, dem nachzugehen und dann auch auf neutestamentliche, gemeindliche Ebene und heilsgeschichtlich-prophetische Ebene zu übertragen. Also keine Angst, ja, vielleicht haben Sie gar keine Angst, dass Sie dann um 20.30 Uhr bei optimistischer Annahme rausgehen und sagen, der hat gesagt, wir müssen ab sofort den Sabbat halten. Das wird nicht das Ergebnis sein. Aber der Sabbat hat uns etwas zu sagen, so wie der gesamte erste Bund, das sogenannte Alte Testament, von Neuem, vom Evangelium her, Evangelium ist, prophetische Botschaft und uns sehr wohl was zu sagen hat, wenn man es denn von Christus her liest. Und das ist so wichtig. Also, es hat natürlich auch mit Zeit und Zeitordnungen zu tun. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Feste Israels ein prophetischer Kalender sind für die Vollendung der Welt, dass es die Frühlingsfeste Pessach und Tag der Erstlingsgabe und Schavot, also Pfingsten mit dem ersten Kommen Jesu zu tun haben, die sind prophetisch schon erfüllt, und die ganzen Herbstfeste, im Moment sind ja gerade die großen Slichot-Gebete, Tausende, Zehntausende, ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, zumindest im Video, vor der Klagemauer in diesem großen Platz und beugen sich vor Gott, und das ist so der Gedanke zu Rosh Hashanah hin, dem Tag des Posaunenblasens, also dem Neujahrstag, dem religiösen Neujahrstag. Und dann kommt die Zeit auch, wo man nochmal umkehrt und nochmal Buße tut vor dem Herrn, bevor dann der große Versöhnungstag am 10. des 10. Monats Yom Kippur kommt, und anschließend kommt dann eben das Laubhüttenfest. Das steht aber alles noch aus. Manche sagen, die Entrückung wird sein oder ist mit beim Posaunenfest zu verankern. Und dann kommt die große Bußbewegung in Israel. Und dann, wenn sie Jesus erkennen, dann kommt der große Yom Kippur. Und dann geht es hinein ins Laubhütten, in die Laubhüttenzeit. Das ist auch ein Modell für das tausendjährige Reich. Also das hat mit Festzeiten zu tun. Und da merken Sie schon, wenn man die Bibel anfängt so zu lesen, dann sind die ganzen sogenannten alten Vorschriften ja hochaktuell. Sie zeigen uns sozusagen Gottes Gedanken, Gottes Willen. Die Zeit ist ja etwas Geheimnisvolles. Ich wollte immer Physik studieren, habe ich nicht gemacht. Aber Zeit, ich denke auch an die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, Zeit, das ist etwas sehr Geheimnisvolles. Neulich fragte mich jemand, was hat denn Gott eigentlich gemacht, bevor die Welt geschaffen wurde? Ja? Was hat denn Gott gemacht, was macht Gott eigentlich, wenn alles zu Ende ist? Und da fängt schon gedanklich an, wenn wir von Ewigkeit sprechen, dann haben wir eine falsche Vorstellung. Wir extrapolieren, das heißt, wir verlängern gedanklich eine Linie aus unserer Zeit. Also Ewigkeit ist halt die Zeit, die nicht mehr aufhört. Falsch. Es ist nicht die Zeit, die nicht mehr aufhört. Es ist auch nicht eine Zeit, die immer war. Sondern es ist, ich sage jetzt das Wort zeitlos, Gott ist seiend. Also wenn Sie das sich als Zeitstrahl vorstellt, Beginn der Schöpfung, Ende der Schöpfung, Erschaffung von Raum und Zeit und Gesetzmäßigkeit, Hardware und Software. Und da ist es zu Ende. Dann ist es nicht, also Ewigkeit ist jetzt nicht sowieso nur die Verlängerung, sondern sie ist immer schon da. Also kann ich schon auch nicht so machen, weil sie ist gar nicht limitiert. Verstehen Sie das? Also die Physik gibt uns Hinweise. Wenn man, ich sage Ihnen das einfach mal so, weiß ich, ob Sie das Phänomen der Zeitdilatation kennen. Das ist wirklich bewiesen, also Mesonen etwa, Strahlung von der Sonne, die würden eigentlich von ihrer Lebenszeit beim Eintritt in die Van Allen und Luft, in die Atmosphäre, gar nicht auf dem Erdboden ankommen, weil die verglühen, die vergehen. Aber die sind so schnell unterwegs, jetzt kommt etwas Skurriles, aber es ist wirklich, das hat noch gar nichts mit der Bibel zu tun, das ist aktueller Wissenschaftsstand, bei denen vergeht die Zeit langsamer. Weil je näher man sich der absoluten Grenze der Lichtgeschwindigkeit nähert, umso, wie kann man das jetzt richtig sagen, umso langsamer vergeht die Zeit im Vergleich zu dem System, das unbewegt ist, in dem Fall. Nehmen Sie es einfach so hin. Das Verrückte ist, Sie würden sagen, ach, der hat doch einen Vogel. Also eigentlich, ich sage es jetzt mal primitiv, da geht es ja um ganz kleine Einheiten. Eigentlich dürfte das Teilchen, das eine Sekunde lebt, müsste irgendwo verglühen. Es kommt aber hier an, weil dieses Teilchen gemessen in unserer Zeit länger lebt. Mag genügen, Sie können es nachlesen oder auch nicht, können es lassen. Nur wenn man mal anfängt, und das hat Albert Einstein vor allem sehr stark gemacht, der Jude Einstein, dann merkt man, das ist ja auch in dem Sinn nichts Absolutes. Wir denken, ja, Raum und Zeit, das ist doch, also wie soll ich sagen, das ist doch immer schon, das ist doch, nein, Schöpfung. Schöpfung, was ist eigentlich Zeit? Was ist Zeit? Zeit ist die Spanne, die man messen kann zwischen zwei veränderten Zuständen. Ich mache es mal ganz einfach, jetzt bin ich gerade hier, nachher werde ich da hinten sein. Ich mache das jetzt nicht, weil Sie sich das gedanklich vorstellen können. Und von da nach da sind 10 Sekunden vergangen. Von dem zu, na gut, ich bin nicht so schnell, sagen wir 15 Sekunden. Natürlich haben Sie auch bewegt. Zeit misst den Zeitraum zwischen zwei Veränderungszuständen. Ich will Sie nur mal, dass wir in unserer, für uns ist die eigentliche Welt immer diese Welt hier und der Materialismus. Aber das ist im Prinzip ein kleines Abbild der Realität Gottes, die eben, wie gesagt, überzeitlich ist und von uns gar nicht zu fassen ist. Und es wird nicht weniger werden beim Herrn, sondern mehr. Okay, also was hat Gott jetzt mit der Schöpfung, Raum, Zeit, Gesetzmäßigkeiten? Woher weiß eigentlich das Elektron, dass es in einem Raum um den Atomkern sein muss? Und woher wissen Sie das? Warum hört morgen nicht einmal die Schwerkraft auf und plötzlich fliegt alles nach oben statt nach unten und so? Das ist alles Ordnung Gottes. Ob da Engelmächte mitwirken und wie Gott das genau macht, weiß ich nicht. Jetzt, wie hat das mit der Zeit gemacht? Er hat mit der Zeit gesagt, ich gebe euch Naturgegebenheiten, die euch helfen, Zeiten und Zeiträume zu messen. Und es ist ja ganz klar, wenn man nur mal an die Parameter, an die Grenzen, an die Normen, die wir haben. Was ist ein Jahr? Hallo? Ein Jahr sind 365 Tage, aber warum? Weil das stimmt nicht ganz genau, aber der Weg ist die Zeit, die die Erde braucht, bis sie einmal um die Sonne geht. Was ist ein Tag? Ein Tag ist eine Erdumdrehung. Dann ist die Sonne wieder etwa da oder eigentlich genau gleich da. 24 Stunden. Ja. Und so gibt Gott sozusagen Eichmomente. Er sagt, die Gestirne setze ich an diese Himmelsmechanik, dient euch zur Bestimmung von Zeiten und Zeitpunkten. Das hat übrigens auch eine heißgeschichtliche Komponente. Also Zeit ist etwas sehr. Und die Zeit ist etwas ganz Kostbares. Unsere Lebenszeit hier ist geschenkte Zeit. Unsere Zeit hier, ich habe am Sonntag gesagt, wir kommen aus der Ewigkeit und gehen in die Ewigkeit. Das müssen wir natürlich ein bisschen genauer sagen, denn ein Ungläubiger geht in einen anderen Zustand als ein Gläubiger, wenn er hier stirbt. Aber so ganz generell. Und diese Zeit hier ist mit einem Auftrag, einer Mission verbunden und ist eine geschenkte Zeit, jeder Tag. Ich habe im Moment keine Schmerzen. Also ich bin, nicht, dass Sie denken, ich habe ständig schwere Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Mir geht es relativ gut. Es gibt immer ein paar Probleme, sonst lebt man ja nicht. Und immer wenn es so Phasen sind und wenn ich mir das bewusst mache, ich darf die Zeit auskaufen. Ich möchte nicht einfach vor mich hin leben, sondern meine Mission, meinen Auftrag aus Liebe zu Gott erfüllen. Also Gott gibt Monatsrhythmus, er gibt Wochenrhythmus, er gibt Jahresrhythmus, er gibt Lebensrhythmen, Biorhythmen, Herbst, also Jahreszeiten, Herbst, Winter, Frühling, Sommer, Erntezeiten. Also viele Rhythmen sind von Gott gesetzt. Woher, sagen Sie mal, hat eigentlich so ein Storch oder so ein Wandervogel, hat der eine Apple Watch oder sowas, dass der weiß, wann er losziehen muss? Und woher wissen die eigentlich, wohin? Inneren Kompass und so. Also es sind viele, viele Dinge damit verbunden. Zeit ist ein Geschenk. Und Zeit sinnvoll zu verbringen und sinnvoll zu nutzen, ist eine der großen Aufgaben, in die uns Gott insbesondere auch als Christen gestellt hat. Ich könnte es auch ein bisschen zugespitzt sagen, wir sollen nicht uns selber leben, sondern Gott. Das ist eine besondere Dienstzeit, eine besondere Zeit der Zubereitung. Das Erstaunliche ist ja, dass der Herr über Raum und Zeit, nachdem er im Sechstagewerk geschaffen hat, nicht einfach gesagt hat, und das war's. That's it. Punkt. Sondern es kommt noch ein siebter Tag. Da war Gott müde geworden. Es heißt ja, und Gott ruhte am siebten Tag. Das ist aber gar nicht wahr, weil das falsch übersetzt ist. Sechs Tage lang hat der Herr geschaffen, ein jedes nach seiner Art. Und am siebten Tag vollendet sich die Schöpfung im Sinne, jetzt gibt es nichts Neues mehr. Gott ruhte, Gott hörte auf, Neues zu schaffen. Es gibt nichts, keine neue Art mehr. Die Hundeartigen gibt es, die Pferdeartigen, die Menschen und alle. Aber Arten überspringen, wie das in der Evolutionslehre, gibt es nicht mehr. Es gibt keine neuen Arten. Es gibt die Adaption, die Anpassung in der Art. Der Polarbär ist anders wie der Braunbär und der Grizzlybär und der Gummibär und solche Dinge. Ja. Das gibt's. Aber aus dem Bär wird kein Wolf. Gott hört auf, Neues zu schaffen. Samson Raphael Hirsch, einer der bedeutendsten Rabbiner des 19. Jahrhunderts, sagt, wir beobachten auch das, dass wir sozusagen in einem Schöpfungssabbat sind. Es kommt nichts Neues mehr, das Vorhandene entfaltet sich. Da kommt auch ein interessanter Gedanke, warum hat Gott eigentlich, wenn er in sechs Tagen Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was in ihm ist und den Menschen am Schluss als Krönung der Schöpfung, wissen Sie, wer ganz zum Schluss geschaffen wurde? Na, Sie sind doch Bibelkenner. Naja, der Mensch, aber wer von den Zweien kam zuletzt? Die Frau. Da waren alle Letzte, die sozusagen gekommen ist. Aus der Seite des Mannes, wo nachher auch Jesus seine Wunde bekommen hat. Der Mann Gottes. Ja, also jedenfalls, jetzt hat Gott ja in den sechs Tagen, er hat die Schöpfung nicht geschaffen, zack, jetzt ist Gott alles in allem, Vollendung. Sondern lebensmäßig die Schöpfung im ungefallenen Zustand, wenn sie nicht gefallen wäre, musste trotzdem noch Leben, gelebtes Leben haben, um vollendet zu werden. Alles war auf Wachstum, alles war auf Entfaltung, alles war auf Harmonie, aber es war immer noch ein Leben, das gelebt werden muss. Sieht man ja zum Beispiel, dass Adam auch eine Fehlentscheidung treffen konnte. Verstehen Sie den Gedanken? Also Gott sagt, Gott schafft nicht in dem Sinn vollendet, dass es fertig ist, sondern in dem Sinn, dass sein Werk, sein Erschaffen zur Ruhe kommt und jetzt im Vollzug mit Gottes Segen die Vollendung geschieht. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so einfach. Das ist sehr wichtig. Ich kann Leben nicht verweigern. Dann verweigere ich den Weg, wie Gott zum Ziel kommen will. Auch heute als Glaubender. Das ist auch die Antwort, eine der Antworten, warum ich nicht einfach sagen kann, ja, wenn jemand zum Glauben kommt, dann wäre es doch best, er stirbt gleich und ist beim Herrn. Dann kann er schon nicht so viel Mist noch bauen und was soll schon noch kommen? Nein, da geschieht noch viel Wesenhaftes. Denn dieses zeitlich Vergängliche bewirkt ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis. Warum Gott das so gemacht hat, weiß ich nicht. Ist aber so. Ich verweigere Leben nicht, sondern das Leben hat seinen tiefen Sinn, aber auch seine Limitiertheit und sein Ziel und seine Begrenzung. Und dazu gehören eben auch diese Zeitrhythmen, die wir beachten sollten. Wir werden es am Sonntag sehen, dass der Herr ja ganz generell, aber auch endzeitlich prophetisch sagt, sie lasst uns zerreißen, er lässt also die Könige, die Machthaber der Erde sprechen, der Völker, lasst uns zerreißen seine Seile und Bande. Wir sind unser eigener Herr. Wir machen die Ordnungen und Gesetze, die wir wollen. Gottes Ordnung und Gesetze ignorieren wir. Den gibt es für uns gar nicht. Und da könnte man jetzt viel aufzählen. Wir sind in der Endrebellionsphase der Menschheit gegen Gott. Was im Garten Eden begonnen hat mit einer Revolution gegen Gott, findet seine Vollendung in unseren Tagen. Der Mensch ohne Gott. Und dazu gehört auch, dass er über alle Zeitrhythmen, über alle Zeitordnungen hinüberfährt. Es geht nicht um ein gesetzliches Beachten, sondern man sagt, ja, musst du. Nein, es sind Geschenke Gottes. Du nimmst Schaden, wenn du das nicht beachtest. Ich mache mal ein Beispiel, Tag und Nacht. Wer die Nacht zum Tag macht und den Tag zur Nacht, wird nach meinem Verständnis, es gibt natürlich Dinge, die Gott auferlegt. Was soll ein Schichtarbeiter machen? Sind bestimmte Verhältnisse eingestellt. Aber grundsätzlich, wenn jemand etwas freiwillig will, ohne Schaden zu nehmen an Leib, Seele und Geist. Und. Auch Lebensrhythmen. Auch biologische Rhythmen. Wir können nicht drüber fahren. Auch Wochenrhythmen. Und so gibt Gott eben einen siebener Rhythmus von Anfang an. Wir lesen einmal 1. Mose 2, Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. 1. Mose 2, Vers 2. Und so vollendete Gott am siebten Tag sein Werk, das er machte. Und er hörte auf am siebten Tag. Nicht er ruhte, nicht. Er war nicht müde, musste sich aufs Himmelssofa legen. Er hörte auf, Neues zu schaffen. Er hörte auf am siebten Tage von all seinen Neuschöpfungswerken. Er hörte nicht auf zu wirken von Neuschöpfung. Er hörte auf am siebten Tag, die er gemacht hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte und von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Nach dem krönenden Abschluss des Sechstagewerkes mit der Schaffung des Menschen geht es um den Abschluss der Schöpfungswoche. Wir hätten gesagt, den siebten brauchst du doch gar nicht. Wieso? Ist doch alles da. Die Bühne ist vorbereitet, zack, jetzt. Die sechs sind ohne sieben nicht vollendet. Wer nur für die sechs lebt und den siebten missachtet, biologisch und geistlich, den Tag der Ruhe und den Tag der besonderen Gemeinschaft mit Gott, nimmt Schaden. Denn das ist jetzt noch gar kein Gesetz, das steht ja nicht und ihr sollt es auch so machen. Von Israel ist ja noch gar nicht die Rede. Manche sagen, ja, das ist ja die Schöpfung, das ist ja das Sabbatgebot. Nein, ist es nicht. Es wird nur festgestellt, sechs Tage wirkte Gott und am siebten hörte er auf. Also wie am sechsten Tag wird ein Doppelpunkt gemacht. Jetzt ist Welterschaffung zu Ende. Doppelpunkt, der siebte Tag, die Geschichte, die Heilsgeschichte beginnt, die Entfaltung des Geschaffenen. Der Sabbat. Ich will mal kurz vorgreifen, was ist der Grundgedanke des Sabbat? Der Grundgedanke des Sabbat ist, dass der Mensch zur Ruhe vor und zu Gott hinkommt. dass der Mensch gedenkt. Es heißt in der Tora, und das ist jetzt immer das Gesetzesvorbild, und ihr sollt euch erinnern, dass ihr Sklaven in Ägypten wart. Also erinnere dich mal, wo du herkommst. Erinnere mal, was alles so war. Also es soll eine Zeit sein der besonderen, vertieften Gemeinschaft mit Gott, eine Zeit der Besinnung. Manche machen das ja am Geburtstag. Je älter man wird, desto mehr lebt man nach rückwärts und denkt immer, was war und weniger, was noch kommen könnte. An Silvester gibt es ja viele Leute, die sagen, was war, was kommt. Man soll sich nicht ständig den Puls fühlen, aber es gibt auch ein geistliches, wo komme ich her, wo stehe ich gerade, wo will ich hin. Das ist ein Atemholen in der Gegenwart Gottes, sich Zeit nehmen, eine Zeit, wo nicht ein Eindruck den anderen plattschlägt, ein Tag, der nicht von Arbeit und Daseinskampf bestimmt ist, ein Tag des Vertrauens und der Gemeinschaft mit Gott, auch kein Tag, wo man die Autobahn bevölkert. Kann man schon mal, habe ich auch schon gemacht. Aber vom Grundgedanken her ist es natürlich zuwider, wenn man den Tag dann voll mit Freizeitstress packt. Es ist ja kein Geheimnis, dass nicht wenige ihren Job machen und eigentlich fürs Wochenende leben. Also da wird sozusagen im Countdown rückwärts gezählt, bis der Freitag endlich kommt und dann geht's los, das eigentliche Leben. Und am Sonntagabend ist Katerstimmung und am Montagmorgen ist dann die Depression und die muss dann so langsam wieder überwunden werden, je mehr es zum Wochenende geht und gleich geht die Stimmung wieder hoch. Ein völlig falsches Verständnis. Aber Gott schenkt einen Siebner-Rhythmus, ganz grundsätzlich. Also das ist der Schöpfungssabbat, noch kein Sabbatgebot. Der siebte Tag wird geheiligt und gesegnet und der siebte Tag wird herausgestellt. Es heißt sogar mal, er ist Kodesh Layaveh. Das ist, wenn Sie ein klein bisschen sich mal mit einem Priester beschäftigen, dann wissen Sie, dass der hohe Priester nach den Vorgaben Gottes so ein Goldblättchen an der Stirn hatte. Ja, die Hure Babylon hat auch einen Namen an ihrer Stirn. Das ist die falsche hohe Priesterin, die babylonische Hure der Insei. Aber der hohe Priester hat ein Goldblättchen und was stand da drauf? Kodesh Layaveh. Heilig dem Herrn. Und genau dasselbe steht vom Sabbat, vom siebten Tag. Er ist heilig dem Herrn. Er ist für den Herrn und zum Herrn ausgerichtet. Und als Dienst, hohe Priester, der war ja nicht irgendwie, dass er sagt, was mache ich heute? Gehe ich auf den Cricketplatz oder spiele ich Baseball oder Fußball oder Leichtathletik oder Angeln oder sonst was? Er war ja ein Dienender. Also da haben wir schon dieses Geheimnis, dass wir natürlich alle Zeit mit Gott Beziehung haben dürfen und ihn suchen dürfen. Und es ist ja nicht so, dass man 6 Tage ohne Gott lebt und Geld verdient und alles macht und dann am siebten, ja. So ist nicht gemeint. Aber Gott sagt, ich kenne dich, ich habe dich geschaffen. Du brauchst das. Du brauchst nach 168 Stunden, ich hoffe, ich habe in der Schnelle gut gerechnet, nach 168 Stunden braucht deine Seele, dein Geist, auch dein Körper, sogar das Vieh im gewissen Sinn, es braucht ein Zur-Ruhe-Kommen in besonderer Weise. Und wenn du das überfährst, ich habe das früher gemacht, ich habe nach dem Pauluswort, einer hält alle Tage gleich, so zack, Sonntag wurde gearbeitet am Schreibtisch, wie auch, ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schöpfungssabbat. Aber Achtung, wie gesagt, hier ist kein Sabbatgebot. Überhaupt, es gibt gar kein Sabbatgebot für die Gemeinde. Von den Kernbestimmungen des Gesetzes, den 10 Worten, den 10 Geboten, werden 9 im Neuen Testament wiederholt. Die sich auf Gott beziehen, Gott lieben und so weiter, aber natürlich auch nicht Ehe brechen, stehlen und so weiter, aber nicht als Gesetz, als von außen Vorgabe und wenn du das tust, dann kommst du, hast du Zugang zum Heil, sondern als Ausfluss des geschenkten Heils. Wenn einer Christ ist, dann lügt er nicht, dann bricht er nicht die Ehe, dann sucht er die Gemeinschaft mit Gott. Verstehen Sie? Nicht weil er muss. Also wir haben den Schöpfungssabbat, betrachtet diesen Siebner-Rhythmus, der wie eine innere Prägung in die Struktur der Seelen der Schöpfung eingeprägt ist. Wir kommen da nicht raus. Es ist ja, wenn ich schon von, aufpassen, dass ich nicht zu Psalm 2 zu sehr komme, aber wenn ich schon von gebrochenen Ordnung Gottes spreche, dann will man heute ja auch sagen, ja Moment einmal, diese 40, 50, 60, 70, 80 Jahre, die musst du nicht als Frau oder Mann vollbringen. Das kannst du dir aussuchen. Du kannst sogar jedes Jahr wechseln. Es gibt keine von Geburt an und schon gar keine göttliche Vorgabe. Das haben alles Menschen erfunden, um euch zu knechten. Vergiss Gottes Gebot, vergiss Gott, werde frei und lebe. Das ist doch die Parole. Da können Sie jetzt viele Dinge nennen. Wir fahren über alles drüber und in den Gemeinden leider kommt es auch immer stärker, dass man meint über die Ordnung, ich sage immer Lebensordnung. Jetzt kommen wir zum Wochensabbat, das können wir recht kurz machen, weil er uns ja gar nicht betrifft. Es gibt jetzt aus diesem Schöpfungsrhythmus noch eine Gesetzesanweisung. Man kann die 10 Gebote nicht einfach sagen, du sollst den Feiertag heiligen. Das ist so ein Kniff, ja, das ist eigentlich eine Auslegung. Es heißt den Sabbat. Den Sabbat heiligen heißt, er ist besonders zur Gemeinschaft, für die Familie, von Gott her gesehen, da. Aber als Gebot nur für Israel, 2. Mose 20, denke an den Sabbattag, um ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten. Ja, da hätten wir schon ein Problem mit unserer 5-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche. Obwohl, andererseits hieß es ja dann doch wieder, alle wurschteln an ihren Häusern, Autos, jedenfalls in Süddeutschland und in ihren Gärten und so weiter. Also nichts machen, das kann der Schwabe nicht, der Badener wahrscheinlich auch nicht groß. Aber ja, und am 7. sollst du ruhen, aber da krankt's. Der 7., ich habe es bereits angedeutet, ist bei uns, das Wochenende ist die unruhigste Zeit. Die Seele kommt kaum nach. Ich verstehe das ja, verstehen Sie, wenn man nicht gläubig ist. Ich meine, ich lebe und ich lebe nur einmal und das Leben zerrinnt mir wie Sand in der Sanduhr. Ich muss kriegen und nehmen, was ich kriegen kann. Das verstehe ich doch, dieses Denken. Also müssen wir gleichzeitig, was weiß ich, auf jede Party gehen, alles machen und die Zeit reicht gar nicht. Ich habe Zeiten gehabt als Ungläubiger, da haben wir uns um 24 Uhr getroffen. Da waren Sie schon längst im Bett. Da haben wir uns getroffen, da ging es erst los am Wochenende. Also ich habe ein Verständnis, aber wir wollen ja von der Bibel her, vom Glauben, von Gott her denken. Und da ist es ein Geschenk und insbesondere auch für Israel. Und deswegen empfangen sie den Sabbat auch wie eine Königin, dass sie eine besondere Zeit der Ruhe vor Gott haben. Das tut so gut, nichts zu müssen. Ich habe schon den gewagten Satz gesagt, aber ich glaube, so gewagt ist er gar nicht. Wenn die Christen wirklich diesen Tag in Sonderheit vor Gott und in der Familie verbringen, hätten wir wesentlich weniger Scheidungen. Es ist einfacher, sein Ich-Leben zu leben und dann nach einer Auslandsreise den größten Teddybären am Flughafen zu kaufen und die Perlenkette und damit ein Surrogat, ein Ersatzmittel zu bringen für die Familie. Und damit hat man sein schlechtes Gewissen betäubt, weil man ja keine Zeit für sie hat. Zeit ist auch ein Glaubensakt, dass ich sage, und da denke ich vor allem an meine selbstständigen Brüder und Schwestern, ich bin ja nicht selbstständig, hätte wahrscheinlich die Nerven nicht dazu. Das verstehe ich ja schon, dass du da kribbelig werden kannst, wenn die Arbeit sich stapelt oder du ums Überleben kämpfst. Aber es ist auch ein Glaubenssatz zu sagen, wenn Gott sagt, das brauchst du nicht und du machst jetzt einen Tag der Ruhe nach Geist, Seele und Leib mit und vor mir. Ein Tag in der Gemeinde, ein Tag mit der Familie. Dann werde ich dich in den 6 so segnen, dass du nicht zu kurz kommst. Ich kann nicht 1:1 sagen, ich halte dann also jetzt ganz stramm an der Sonntagsheiligung und dann muss Gott ja. Aber in Israel hat er sogar als Bundesverheißung so gegeben. In Israel ist übrigens auch der Sabbattag ein Bundeszeichen. Wie die Beschneidung sollen sie den Sabbat halten, weil sie bedenken sollen, dass Gott sie aus dem Land des Todeskultes, Pharao Und die haben Gräber gebaut für die Toten. Das war ein Totenkult, ein Hinübergehen in die Welt des Toten, in die Unterwelt. Und Gott hat sie herausgeführt aus diesem Finsternisbereich. Mitzrayim heißt auch Land des doppelten Druck, unter Druckseins, in das Land des Lebens. Ägypten, Mitzrayim ist das Land des Todes, der Todeskultur. Die Gräber stehen im Mittelpunkt. Und Israel ist das Land, wo Honig und Milch fließt, Licht, Leben. Und ihr sollt daran denken, wo ihr herkommt und wo ihr hingeführt habt und wie es weitergehen soll. Wir brauchen das. Und jetzt mit den sozialen Medien und mit der Informationsflut und mit den sich überschlagenden Nachrichten und was in den Schulen und was überall alles so geht und so, das ist ja unglaublich. Sagt Gott, doppelt so sehr kommt zur Ruhe vor mir. Der Feind will das nicht. Besinnung. Womöglich noch mit der Bibel in der Hand. Besinnung vor Gott. Nee, lieber noch einen Film. Lieber noch eine sportliche Aktivität. Lieber noch nach Buxtehude fahren. War noch nie in Buxtehude. Weiß es nicht. Wir leben ja in der Zeit der 1000 Möglichkeiten, also viele Menschen, nicht alle. Und diese 1000 Möglichkeiten zerstreuen uns und führen uns vom Wesentlichen weg. Also das ist auch ein tiefes Geheimnis. Und es ist immer ein Kampf. Ich mit 5 Kindern und jetzt dann 3 Enkeln und eins ist schon in der Zustellung. Ich weiß, wie das ist. Ich war noch mal im normalen Berufsleben. Ich weiß, wie das ist. Das ist nicht so, dass das von selber wird. Und haben Sie es schon erlebt in dem Moment, wo Sie sagen, jetzt nehme ich mir Zeit zum Gebet oder garantiert fällt Ihnen die Einkaufsliste ein oder klingelt das Telefon oder bing, oh, wer schreibt da? Eigentlich ist ja völlig wurscht, wer da schreibt. Das kann ich auch in 5 Stunden noch lesen. Kennen Sie? Zeit, Qualitätszeit. Unsere Zeit wird geadelt, unsere Zeit wird Gold unterlegt, bekommt Goldwert, wenn sie getragen und unterfüttert ist aus der Gottesbeziehung. Und dafür brauchen wir Zeit. Und das ist auch, ich habe es schon gesagt, eine Glaubenshaltung. Ich komme nicht zu kurz, wenn ich bei Gott bin. Ich bin auch so früher ein Typ innerlich, schon immer aktiv, nervös, überall dabei sein wollen. Und da denkst du ja immer, wenn du jetzt nicht da bist, und mein Vater war auch aktiv, aber er war immer so ein bisschen, er kam immer als Letzter, meistens auch zu spät. Ich bin schier verrückt geworden mit meinem Vater und er mit mir natürlich, ja, weil wir so unterschiedlich waren. Aber ich habe immer gedacht, was geschieht jetzt schon? Und ich bin ja noch gar nicht da. Denke ich heute immer weniger. Ich muss gar nicht alles mitmachen. Ich muss gar nicht überall sein. Nicht mal in der Gemeinde, muss ich gar nicht. Ich muss ein intaktes Leben vor und mit dem Herrn durch die Gnade Gottes führen. Dass das ganze Leben, ich sage nicht, dass es bei mir so ist, ich sage nur, das Ziel durchheiligt ist, dass ich Kodesh la Yahweh, dass das nicht nur die Zeit und nicht nur der Priester ist, sondern heilig dem Herrn, dass man Gott zur Verfügung steht, dass man den Blick hat für den einen oder die eine oder für den Kairos, den Moment, dass man nicht rumläuft und rumirrt und ständig unter Strom steht. Ich kann das leicht sagen, ich bin nicht selbstständig, aber trotzdem. Und dann verpasst man die Kairoi Gottes, die Gelegenheiten Gottes. Und fällt abends ins Bett, ich übertreibe jetzt noch und sage, oh, ich bin ja auch noch Christ, habe ich ganz vergessen heute. Bin ich auch noch Christ? Und es funktioniert nicht so, Qualitätszeit mit Gott, will das nochmal wiederholen, dass ich sage, ich kann rennen und laufen und dann am 7. Tag, dann mache ich wieder alles gut. Sondern aus diesem 7. sollen die 6 gelebt werden. Es gibt ja den netten Spruch, haben Sie sicherlich schon gehört, Matthäus 6, Vers 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und Leute, die wörtlich verstehen, aber nicht richtig auslegen können, die sagen dann, ja, also am ersten diene ich Gott und die restlichen 29 oder 30 Tage des Monats gehören mir. Trachtet am ersten. Ja, das ist eigentlich eine krasse Fehlinterpretation. Aber so läuft es manche, bei manchen. Also wir müssen den Sabbat nicht halten. Israel hat ihn bekommen als Bundeszeichen, als Erinnerungszeichen. Aber selbst in dieser Gesetzesordnung, die nicht für die Gemeinde gilt, bitte, Sie können nicht irgendwann plötzlich 2. Mose 23 oder 3. Mose 11, 2. Mose 23 sind die Feste, 3. Mose 11 sind die unreinen Tiere und dann nehmen Sie sich irgendwas raus, ja, da steht, ja, das dürfen wir nicht. So kann man mit der Heiligen Schrift nicht umgehen. Man muss schon gucken, in welche Ordnung gehört das. Und ich gehöre zur Gemeinde, zum Leib des Christus. Und von daher, von diesem Evangelium her, muss ich die Schrift deuten und verstehen und kann nicht in irgendeinen Schriftteil springen und sagen, ja, das steht ja auch in der Bibel. Das geht so nicht. Und manchmal wird ja dann auch mit dem Gesetz argumentiert. Dann geht da Kraut und Rüben. Da wirst du nicht mehr glücklich. Aber Sabbat, Schöpfungssabbat, Wochensabbat für Israel, der Grundgedanke, den habe ich ja versucht deutlich zu machen, der liegt dem zugrunde. Aber selbst im Gesetzeshaushalt gilt, dass der Sabbat, so sagt es Jesus, um des Menschen willen ist und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Also Gott, es ist ein Geschenk, ein heiliges, gottgegebenes Geschenk. Wie schön ist es, heute muss ich nicht arbeiten. Heute darf ich mir Zeit nehmen. Der Sabbat wird ja begrüßt, ist ja kein Geheimnis, dass der jüdische Tag am Abend beginnt. Man sagt, bei Sabbat beginnt, früher war das ja so mit den drei Sternen, die dieser Priester da am Himmel, oder das war nur der, der das Schofar oder die Posaune geblasen hat, wenn er drei Sterne sieht, hat er geblasen, das war Sabbatbeginn. So, wenn zwischen den Abenden, ja, ist so eine Bezeichnung, wie man nicht soll, sollte das Lamm geschlachtet werden. Also, ich sag mal so um 18 Uhr, so grob, ja. Aber die Juden, die das genau nehmen, die haben natürlich Tabellen und da steht dann drin, wegen New York ist dies zu der Jahreszeit 18.34 Uhr, Jerusalem 18.04 Uhr, das ist dann ja auch unterschiedlich, ja. Also, die ersten Christen haben auch ihre Versammlungen in der Regel am Sabbat gehabt. Das war aber eine heißgeschichtliche Entwicklung. Das war nicht, weil sie Sabbatisten sind, wie manche sagen. Ja, da siehst du ja, die eigentliche Ordnung ist ja, den Sabbat zu halten. Sondern weil eben die Gemeinde am Anfang überwiegend judenchristlich war und bis ins 4. Jahrhundert war es eben einfach viele Judenchristen. Und der Sabbat war der einzige Tag, wo auch Möglichkeit war, in der Regel sogar einfach nur abends, weil sie tagsüber arbeiten mussten, wenn sie nicht frei waren im Römischen Reich. Und Kaiser Konstantin hat dann diesen Tag zum besonderen Tag erklärt, aber noch nicht zum allgemeinen Sonntag. Das hat dann erst Theodosius gemacht, 390, nachdem er 380 das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat. Konstantin hat es ja in der konstantinischen Wende 311, 313 nur zur Religio licita, zur erlaubten Religion, nachdem sie in der diokletianischen Verfolgung ja nochmal grausam verfolgt wurden und Christensein verboten war, Besitz konvertiert wurde. Also, okay, jetzt sagen da manche, ja, da siehst du ja, das eigentlich ist der Sabbat. Ich sag mal, das eigentlich ist der Siebener Rhythmus. Aber warum gab es jetzt diesen Verschub vom Samstag, ich sage mal Sabbat, auf Sonntag? Weil schon, und das lesen wir in der Apostelgeschichte, bereits von Anfang an die Christen sich nicht nur am Sabbat versammelt haben, da waren es überwiegend die Judenchristen, sondern auch, das lesen wir in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen, am ersten Tag der Woche. Und der erste Tag der Woche war Tag 1 im Judentum, der Sonntag. Warum? Weil das der Tag der Auferstehung war, wo man früh morgens sich unter Umständen getroffen hat vor der Arbeit und den Gottesdienst gefeiert hat. Und das lief dann lange Jahrhunderte parallel und dann, wie gesagt, so 3., 4. Jahrhundert ging es dann Richtung Sonntag. Und zum Beispiel Thomas von Aquin 1224 bis 1274 hat dann den Sonntag als Schabbat des neuen Bundes bezeichnet. Also das ist, man muss sich da nicht sklavisch dran halten. Natürlich beruflich bedingt haben wir am Sonntag einen Hauptarbeitstag. wenn andere frei haben, also sie brauchen uns nicht bedauern, aber es ist ja in der Natur der Sache, dass wir an allen Festtagen, Feiertagen, kirchlichen Tagen, Samstag, Sonntag ist unsere Hauptarbeitszeit. Mein Sonntag ist sozusagen der Montag. Ist aber auch schwer, weil es der einzige Tag ist, wo du so richtig mal an den Schreibtisch kommst. Aber ich versuche zumindest, wenn ich sonntags nur den Vormittag habe, meistens irgendwo bin, dann ist, verstehen Sie es bitte richtig, Schabbat. Ja, nicht, dass sich Schabbat haltet, aber dann, so wie das eben geht. Also ich bin da nicht sklavisch und wir brauchen nicht sklavisch sein, aber wir dürfen auch diesen Tag heiligen, das heißt besonders Gott begegnen. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt, der Heilssabbat als der Segen in Christus Jesus. Wir haben also den Schöpfungssabbat betrachtet, wir haben den Wochensabbat uns angeschaut, aber der tiefere Sinn ist der Heilssabbat. Sabbat ist die Zeit der vertieften Gemeinschaft mit Gott. Was ist das Ziel Gottes mit dieser gefallenen Welt? Was will Gott mit jedem Menschen? Er will ihn in seine Heilsordnung bringen. Er will Gemeinschaft mit ihm haben. Er möchte Lichtesgemeinschaft haben, volle Gemeinschaft. Sünde trennt. Sünde schmerzen Gott. Er kann damit keine Gemeinschaft haben. Und deswegen ja auch das Erlösungswerk. Also im übertragenen Sinn zur Ruhe Gottes kommen, ist in das Heil kommen. Das ist nochmal eine weitere und eigentlich die tiefe und letzte Ebene, nicht der Schöpfungssabbat, nicht der Wochensabbat des Judentums Israels, sondern der Heilssabbat. Deswegen sagt der Hebräerbrief, dass wir eingegangen sind in die Ruhe Gottes, aber dass dem Volk Israel als Ganzes noch eine Ruhe übrig ist. Ich habe das früher gar nicht kapiert. Haben Sie das immer kapiert? Was für eine Ruhe ist denen übrig? Ich habe das immer ineinander gebracht mit dem Wochensabbat und wie und was. Nein, dass sie Christus erkennen, dass sie in die wirkliche Gemeinschaft mit Gott kommen. Und diese Gemeinschaft, jetzt springen wir mal wieder zurück, noch vor dem Sündenfall am sechsten Tag, die ist nicht statisch. Also ja, jetzt bin ich beim Herrn, Endstation. Sondern dann geht's erst los. Wachstum, Entfaltung. Gott gleich werden, wenn wir ihn aber sehen werden, wie er ist, 1. Johannes 3, 2b, dann werden wir ihm gleich sein. Das ist doch nicht in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, aus Gott geboren sind. Dann geht es erst los. Die meisten Gemeinden reden darüber nie. Die sagen, das Wichtigste ist, ein Mensch muss zum Glauben kommen, der Rest ist wurscht. Ich übertreibe ein bisschen. Und es war ja immer ein besonderes Merkmal der Langensteinbacher Höhe, dass sie, und auch des Pietismus, dass sie gesagt haben, nein, steht ja so viel geschrieben für die Glaubenden, wie es dann weitergeht. Gottes Gedanken, Gottes Pläne, Gottes Leben mit dir. Und das gibt es auch im Heilssabbat für die Völker. Zunächst mal geht es ja um Israel. Also sagen wir mal, die meisten von ihnen werden gläubig sein und sind in die Ruhe Gottes eingegangen und sollen sich doch auch befleißigen, noch tiefer hineinzukommen. Das ist ein Geheimnis. Gott hat Frieden gemacht, keine Friedhofsruhe, eine Lebensordnung, eine Lebensruhe. Aber Israel soll noch hineinkommen und das wird im großen Sabbat geschehen. Ich habe Ihnen da mal eine Folie mitgebracht. Ich hoffe, dass Sie da einigermaßen klarkommen. Diese Folie basiert auf Hosea 6, Vers 2, wo Hosea sagt, dass Gott, das wird ja im Neuen Testament in der Apostelgeschichte zitiert, dass Gott die zerfallene Hütte Davids, also das 12-Stämme-Volk, David war Herr über alle Stämme, wieder aufrichten wird innerhalb 2 Tagen. Nun, innerhalb von 48 Stunden hat Gott gar nichts aufgerichtet, ja. Allerdings in der Vorschattung den eigentlichen Tempel, er sprach vom Tempel seines Leibes, da waren es nach 3 Tagen. Aber jetzt hier zu dieser heißgeschichtlichen Ordnung. Sie können sagen, der da vorne ist aber ziemlich schlicht. Ich gehe davon aus, dass die Menschheit nicht wesentlich älter als 6000 Jahre ist. Habe ich auch schon mal anders gesehen, da habe ich den Sechserrhythmus als Zeiträume verstanden, aber seit vielen Jahren ist das meine Schau, vielleicht ändere sich mal wieder, so wie man das auch im orthodoxen Judentum sieht. Und wenn man dem folgt, den Zahlenangaben der Bibel, gibt auch Schwierigkeiten dabei, dann haben wir halt Dann haben wir die Erschaffung des Menschen hier und den Fall ganz schnell im Garten Eden. Ich habe jetzt keine Zeit, darauf weiter einzugehen. Und dann kommt ja, dann beginnt eine Schöpfungswoche. Verstehen Sie, nicht eine Woche von Tagen, sondern das hat die alte Kirche, das hat man schon im Judentum anhand dieser Bibelstellen erkannt, dass beim Herrn, also dass es auch eine Vergleichsrechnung gibt, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Also, wenn der Fall war, dann ist man sozusagen aus dem Schabbat im Garten Eden, aus der Gottesgemeinschaft, dem Frieden mit Gott herausgefallen durch den Sündenfall. Und jetzt vergeht eine Woche ohne Gott, grob gesagt. Und jetzt auf die ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag, Zitat aus Psalm 90. Erster Tag haben wir 1000 Jahre ab Adam, das heißt 3000 vor Christus, 2000 vor Christus, 1000 vor Christus, 4000 Jahre nach dem Fall Adams ums Jahr Null, Jesus kommt. Gott kommt in diese Welt im Sohn. Und jetzt sagt ja Hosea, dass, und das zitiert Jakobus, es ist wie geschrieben steht, Israels Hütte wird zerfallen, aber Gott wird sie nach 2 Tagen wieder aufbauen. Und tatsächlich, grob gesagt, mit der Ablehnung des Messias ist ja Israel untergegangen und zerstreut in alle Völker. Es gab ja keinen Staat und Volk Israel mehr. Gab es nicht. Und Jakobus zitiert es, und tatsächlich nach 2 Gottestagen, nach 2000 Jahren, also vom Jahr 30 circa gerechnet, sind wir jetzt irgendwo etwa hier, 2000 Jahre später. Und was haben wir seit rund 150, 140, 130 Jahren? Die Rückkehr des Judentums, der Anspruch, einen jüdischen Staat, eine Heimstätte für das jüdische Volk zu haben, eine Heimstätte, wo Jude Jude sein kann. Und sie warten auf den Messias. Jetzt wollen sie das Mikdash bauen, also das Heiligtum. Die dritte Heifer, die dritte rote Kuh haben sie jetzt im Jordantal. Wichtige Voraussetzung. Und was ist dann nach biblischer Prophetie, wenn der Herr kommt, was beginnt dann? Das tausendjährige Reich. Und et voilà, wir sehen nach dieser Zeit. Also bitte jetzt nicht rechnen und sagen, ja, also da muss ja der Herr 2030 und so. So geht es nicht, es ist nur ungefähr. Ja? Aber dann beginnt tatsächlich der Heilsschabbat des tausendjährigen Reiches. Aber das ist gar nicht das Ende, denn die Bibel sagt, nach den 1000 Jahren gibt es nochmal eine Rebellion und dann kommt neue Himmel und neue Erde, das Jerusalem von droben, und selbst das ist nicht das Ende. Denn da gibt es Wasser des Lebens, da gibt es den Baum des Lebens, da gibt es die Blätter vom Baum des Lebens und die Frucht vom Baum des Lebens. Lesen Sie doch mal Offenbarung 22, 1 bis 5. Da explodiert alles. Also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Es gibt den Schöpfungssabbat. In unsere Seele, auch in die Tierwelt, eingeprägt. Neben anderen Ordnungen, Tag, Nacht und Jahreszeiten und solche Lebensrhythmus gibt es auch. Kann ich auch nicht. Ich kann nicht. Manche wollen mit 70 noch plötzlich wie ein 30-Jähriger. Das ist nicht nur biologisch blöd, sondern das ist auch geistlich, seelisch dumm. Ich kenne einen Verkündiger, der sagt immer, der soll sich mal für die Ewigkeit vorbereiten, statt hier noch so Jugendsperenzchen zu machen. Also nichts dagegen, wenn einer noch fit bleiben will und so, das ist alles okay. Aber verstehen Sie, geistlich muss man doch auch mal irgendwann mal sagen, jetzt bin ich in der Schlussgerade und da habe ich mich zu konzentrieren. Also wir haben diesen Schöpfungssabbat, wir haben den Wochensabbat im Judentum, den wir nicht halten müssen, der aber dort als Geschenk verstanden wird. Und wir haben aber den Heilssabbat, in den wir eingegangen sind, in den Frieden, in die Ruhe Gottes, von dem wir aber wissen, dass er auch noch eine heilsgeschichtliche Erfüllung hat am 7. Gottestag, 1000-jährigen Reich. Glauben Sie das? Ob es jetzt genau 1000 Jahre ist, aber steht doch da, 1000 Jahre wird Satan gebunden, 1000 Jahre werden sie mit Christus herrschen, 1000 Jahre, 6-mal steht es, Offenbarung 20. Und dann kommen neue Himmel und neue Erde. Und wissen Sie, was der ganz große Schlusspunkt ist? Wenn alle in die Ruhe Gottes eingegangen sind. Friede Gottes, aber nicht Friedhofsruhe, nicht Scheinfriede, nicht alle zwangsweise, sondern alle in Beziehung, im Schabbat heilig dem Herrn angekommen. Das ist das Ziel. Und von daher, und damit schließe ich, leben wir leben nicht von als die Gestrigen, das habe ich ja schon so oft gesagt, sondern vom Ende her. Wir dürfen dieses Gottesleben, diese Gemeinschaft, diese Zukunft des Herrn heute schon in uns tragen und ausleben. Und erwarten Sie nicht, dass die Welt das versteht. Das wird keiner verstehen, wenn er den Geist Gottes nicht hat. Aber Sie wissen mehr und Sie sind zu höheren Berufen und können nicht einfach zurückgehen und sagen, ich möchte aber leben wie alle anderen. Das ist schlimm. Das ist eine Verleugnung der Berufung und des heiligen Rufes Gottes in unserem Leben. Ganz praktisch darf ich auch jeden Tag vor Gott zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es vielleicht auch, je älter man wird, man braucht, weil man einfach diese Fülle kaum noch tragen kann. Paulus sagt, er wird überrannt von Sorgen und tägliche Last und so weiter. Bin ich froh, dass ich abladen darf? Bin ich froh, dass ich zur Ruhe kommen darf? Sie auch? Und da gibt es auch eine ganz praktische Ruhe vor Gott und zu Gott jeden Tag. Alles bei Gott loswerden. Amen. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass du Frieden gemacht hast in deinem Sohn und dass du tief in deine Welt, in deine Schöpfung hineingeprägt hast, deine Ordnungen, um auch schon prophetisch darauf hinzuweisen, was wirkliche Ruhe, was wirklicher Frieden, was wirkliche Gemeinschaft mit dir ist. Und wir danken dir, dass wir als Erstlinge in diese Ruhe Gottes schon eingehen durften, dass du Frieden gemacht hast und dass wir bewusst unseren Weg gehen dürfen, dir danken dürfen für die Qualitätszeit, für diese Zeit auch hier auf Erden, dass wir die Zeit auskaufen, dass wir die Zeit nutzen, dass wir dich verherrlichen, deinen Namen ehren, dass wir nicht uns leben, sondern dir. Und dass wir ein Herz bekommen, wie du ein Herz hast, ein Herz für andere, Augen und Ohren, die aufmerksam sind und die sich lenken und leiten lassen. Danke für deine Liebe, danke für deine Freundlichkeit, danke für dein Volk. Amen. Amen.